Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Israel beschäftigt uns gleich mehrfach in dieser Sendung. Zum einen, wenn es um den Eurovision Song Contest geht. Der wird nämlich mit Israel stattfinden, auch wenn es einigen Teilnehmern des größten Musikereignisses Europas nicht gefällt und sie aussteigen. Spanien, Niederlande, Irland zum Beispiel. Wir wollen dahin gehen, wo die Zentrale des Veranstalters des Eurovision Song Contests ist, der European Broadcasting Union, und wo die Entscheidung heute Abend gefallen ist. Dann sind wir dabei, wenn die ARD-Kollegin und Nahost-Korrespondentin Sophie von der Tann einen renommierten Preis bekommt, und das trotz heftigem Gegenwind. Ihr wird von einigen vorgeworfen, pro-palästinensisch zu sein statt objektiv, was sie und viele Kollegen, Kolleginnen kontern und auf ihre journalistische Kompetenz verweisen. Und dann nochmal Israel und die Region, diesmal auf dem Theater. Nämlich die renommierte Regisseurin Yael Ronan zeigt in Berlin ihr neues Stück über einen jüdischen Künstler in Berlin, der nach Jahren des Schweigens beginnt, über Gaza zu sprechen. Aber wir haben noch mehr vor. Wir stellen einen Künstler aus Ghana vor, der von einer der renommiertesten Kunstzeitschriften zum einflussreichsten Künstler der Welt gewählt wurde. Und natürlich öffnen wir auch wieder ein neues Türchen des Adventskalenders mit Geschenkideen für Bücher. Aber erstmal der Eurovision Song Contest, bei dem ja in diesem Jahr die israelische Sängerin und Überlebende des 7. Oktober Yuval Rafael den Platz 2 belegte mit diesem Song hier. Seit Monaten wurde darüber gestritten, ob Israel auch am nächsten Eurovision Song Contest teilhaben soll. Einige Länder forderten den Ausschluss als Reaktion auf den Gaza-Krieg. Aber der Veranstalter, die EBU, die European Broadcasting Union, hat heute Israel zugelassen. Ich habe Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer erreicht und ihn nach dieser Entscheidung gefragt.
Das ist eine gute Entscheidung und ich war erleichtert. Ein Ausschluss Israels wäre eine Katastrophe gewesen, denn der ESC ist ein offener Sänger- und Sängerinnenwettstreit der Freiheit, der Liberalität, ein großes Musikfest, und da sollte Israel nicht ausgeschlossen werden.
Eigentlich ist ja die EBU mit ihren Sendeanstalten unabhängig, dennoch ist er, Wolfram Weimer, mit seinen europäischen Kollegen über diesen Vorgang weiter im Gespräch.
Wir müssen mit unseren europäischen Freunden reden und sie überzeugen, dass alle teilnehmen sollen an dem großen Fest. Ich habe dazu vor wenigen Tagen beim Ministerrat in Europa dieses Thema angesprochen und bei fast allen meiner Kollegen Zustimmung erhalten, auch bei denen, die jetzt kritisch sind, zum Beispiel bei den Holländern. Und am Ende hat auch der EU-Kommissar für Kultur und Medien, Mikalev, gesagt, wir müssen die Türen und die Herzen öffnen, wir sollen keine Boykotts aussprechen.
Der deutsche Medienstaatsminister Wolfram Weimer, und was viele ja schon anzweifeln inzwischen, nämlich, dass der Eurovision Song Contest überhaupt eine Zukunft hat, angesichts dieses heftigen Streits, vielleicht auch seiner größten Krise, da ist er optimistisch.
Der ESC ist ein wunderbares Format, seit Jahrzehnten das größte popkulturelle Ereignis der Welt. Ich glaube, dass sich alle Beteiligten zusammenraufen werden und wir im nächsten Jahr ein schönes Fest erleben.
Soweit Wolfram Weimer, also Kultur- und in diesem Fall vor allem Medienstaatsminister gegenüber unserem Sender. Katrin Hondl ist in Genf beim Sitz des Veranstalters des Eurovision Song Contest und fasst zusammen, was heute Abend passiert ist.
Die Entscheidung ist gefallen. Israel ist auch 2026 in Wien beim Eurovision Song Contest dabei. Bei der EBU-Sitzung in Genf gab es keine Abstimmung über einen möglichen Ausschluss des israelischen Senders Kan, nachdem eine Mehrheit neuen Regeln für den ESC zugestimmt hatte.
Es war eine intensive, zweistündige Diskussion auf Augenhöhe und wir haben Argumente ausgetauscht und es ist dann abgestimmt worden über die neuen Regularien.
Berichtet am Abend in Genf, sichtlich erleichtert, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.
Das ist mehrheitlich angenommen worden. Als Chef des ORF und als Veranstalter des nächsten Song Contests freut mich das persönlich.
Mit den Regeländerungen reagierte die EBU auf den Verdacht, dass Israel beim ESC 2025 die Publikumsabstimmung gezielt beeinflusst habe. Das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer soll deshalb künftig weniger Gewicht haben und es soll verhindert werden, dass ein Staat Werbung für einen Wettbewerbsbeitrag machen kann. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sagte nach der Sitzung in Genf:
Das Abstimmungsergebnis heute zeigt, dass klare Regeln und Werte und auch politische Unabhängigkeit von Öffentlich-Rechtlichen stärker sind als tagesaktuelle emotionale Debatten.
Aber die Debatten sind mit der EBU-Entscheidung nicht zu Ende. Während unmittelbar nach der Abstimmung der israelische Sender Kan die Teilnahme am ESC 2026 bestätigte, kündigten mehrere andere Länder ihren Boykott an. Die Niederlande, Spanien, Slowenien und Irland werden kommendes Jahr in Wien nicht dabei sein. Und auch sie argumentieren mit Regeln und Werten. Der Chef des niederländischen Senders Afro Tros, Taco Zimmermann, nennt in Genf drei Gründe für den Rückzug.
Het continue en voortdurende lijden in Gaza.
Das andauernde Leiden der Menschen in Gaza, die Unterdrückung der Pressefreiheit dort und die politische Einmischung der israelischen Regierung, um die Abstimmung beim letzten ESC zu beeinflussen. Er habe vollen Respekt für die Entscheidung einiger Sendeanstalten, so EBU-Direktor Martin Green. Er hoffe jedoch sehr, dass sie 2027 zurückkehren werden.
I very much hope that those few broadcasters who feel they can't be there next year will return back to us in 2027.
Es ist nicht das erste Mal, dass Länder aus politischen Gründen den Musikwettbewerb boykottieren. Doch diesmal sei es anders, meint der auf die ESC-Geschichte spezialisierte Historiker Dean Vulicic.
This is different because now we're talking about countries that are liberal democracies.
Es geht um liberale Demokratien und Rundfunkanstalten, die wirklich versuchen, demokratische Werte zu wahren. Vorbildliche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus den Niederlanden, Irland, Spanien und Slowenien. Das sendet eine wichtige Botschaft an den europäischen Rundfunk insgesamt hinsichtlich der Werte, für die man einzustehen bereit ist. United by Music, das friedlich-fröhliche Motto des Eurovision Song Contest, war wahrscheinlich immer schon mehr Wunsch als Wirklichkeit. Wie sehr die Debatte um Israel und den Gazakrieg, um gemeinsame Werte und Regeln, nun tatsächlich zu einer Zerreißprobe wird für die große, bunte Musikshow mit ihren über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit, das ist noch nicht abzusehen. Der Gastgeber des ESC in Wien, ORF-Chef Roland Weißmann jedenfalls, ist zuversichtlich.
Es geht ja nicht darum, dass ein Land teilnimmt oder nicht, sondern es sind tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die für öffentlich-rechtliche Sender antreten. Und insofern freut es mich sehr, weil wir uns schon vorbereiten auf einen tollen Song Contest, den 70. in der Geschichte. Und da freut es uns als ORF und übrigens auch alle Menschen in Österreich, dass wir diesen Song Contest ausrichten dürfen.
Der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr also mit Israel. Und wie das im Land selber aufgenommen wurde, darüber Ivo Maruschek.
In Israel ist die Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion mit großer Erleichterung aufgenommen worden, und das bis auf höchste Ebene. Staatspräsident Herzog erklärte, Israel verdiene es, auf allen Bühnen rund um die Welt repräsentiert zu sein, und er dankte ausdrücklich allen, die sich für Israels Teilnahme eingesetzt haben. Er freue sich, dass das Land ein weiteres Mal am Eurovision Song Contest teilnimmt, und er hoffe, dass der Wettbewerb Kultur, Musik und die Freundschaft zwischen den Nationen voranbringe. Golan Yochpaz, der Chef des israelischen Senders Kan, erklärte, ein Ausschluss wäre ein kultureller Boykott gewesen und das sei ein gefährlicher Pfad. Keiner wisse, wo das endet und wer dann der Nächste sei. Der Eurovision Song Contest ist in Israel sehr beliebt und auf dem Rothschild Boulevard, der Prachtstraße von Tel Aviv, sagen auch die meisten:
We deserve to be represented in any contest there is in the world.
I think Israel should. I think Israel is a big part of the Eurovision.
Israel habe es verdient und habe das Recht, beim Song Contest dabei zu sein.
I think it's bringing too much politics into a non-politics matter.
Und man solle nicht politisch über eine unpolitische Frage entscheiden.
Die Reaktion in Israel also auf die Entscheidung der European Broadcasting Union. das Land für den nächsten Eurovision Song Contest zuzulassen. Und wir bleiben noch in einer gewissen Weise in der Region und kommen zu einer jungen Kollegin, nämlich Sophie von der Tann, die heute den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis in Köln erhalten hat. Dieser Hans-Joachim-Friedrichs ist ja ein legendärer Fernsehjournalist, der mal den Satz gesagt hat, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Und journalistische Unabhängigkeit bewahren, also wahrheitsgemäß berichten, ohne eine Seite einzunehmen. Das war schon immer ein Stück Arbeit für uns alle Journalistinnen und Journalisten und es ist heute noch immer, der Druck ist immens von diversen Interessengruppen und auch von Social-Media-Hetzern und mittendrin eben auch die Kollegin Sophie von der Tann, ARD-Korrespondentin für Nahost in Tel Aviv. Gegen sie äußerten sich unter anderem der israelische Botschafter in Deutschland, aber auch der bayerische Antisemitismusbeauftragte, auch der Berlin-Korrespondent einer der größten israelischen Zeitungen, Yediot Achronot, sie alle warfen ihr, der Kollegin, Einseitigkeit vor und sie hat sich heute gewehrt dagegen und auch nochmal geschildert, wie das, was es auch mit ihr macht als Person bei uns im Programm.
Natürlich trifft mich das, das ist erschütternd. Ich lebe seit mehr als 4 Jahren in Israel. Ich bin am 7. Oktober morgens, so wie viele Menschen in diesem Land, von Raketenalarm aufgeweckt worden. Ich habe danach pausenlos über diese Terrorangriffe, diese schrecklichen Terrorangriffe berichtet. Ich war am 7. Oktober noch im Grenzgebiet zum Gazastreifen bei einem Krankenhaus, wo quasi im Minutentakt Verletzte eingeliefert wurden, habe mit Menschen gesprochen, die verzweifelt nach Angehörigen gesucht haben. Ich war eine der ersten Journalistinnen in einem der angegriffenen Kibbuzim, wo noch der Geruch von Leichen in der Luft lag. Da treffen mich solche Vorwürfe. Ich lebe in Israel, ich habe israelische Freunde. Und gleichzeitig ist mein Job eben als Journalistin unabhängig, unparteiisch zu berichten, die Distanz zu bewahren und gleichzeitig Empathie zu haben, Empathie, um die Menschen und ihre Schicksale zu verstehen und darüber berichten zu können, Distanz, um mich nicht vereinnahmen zu lassen. Und wir berichten umfassend. Wir berichten darüber, was in Israel passiert, was in Westjordanland passiert und was in den letzten 2 Jahren während dieses Krieges im Gazastreifen passiert ist.
Sophie von der Tann, Korrespondentin im Nahen Osten mit Sitz in Tel Aviv, ARD. Kollegin, heute hat sie also den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis in Köln bekommen. Ein Preis, der übrigens auch noch einen Sonderpreis hat. Der ging nämlich an Reporter ohne Grenzen. Und im Vorstand ist der Investigativjournalist Martin Kaul, der auch für den WDR tätig ist. Heute war er dabei bei der Preisverleihung. Schönen guten Abend nach Köln.
Hallo, guten Abend.
Und herzlichen Glückwunsch auch für Reporter ohne Grenzen.
Ja, vielen Dank. Wir sind geehrt, nehmen den Preis sehr gern entgegen und fühlen uns geehrt. Wer Hajo Friedrichs noch vor Augen hat, weiß, was das für ein Mensch war, welche Werte er vermittelt hat, für welche Integrität er stand. Und mit einem solchen Preis ausgezeichnet zu werden, ist auch das, was es ist, nämlich eine Auszeichnung.
Wie haben Sie den Abend erlebt?
Es war ein schöner, ein ruhiger, ein nachdenklicher Abend und es war auch einer, der vor dem Hintergrund der letzten Tage für eine Selbstvergewisserung gesorgt hat, der auch bestärkend gewirkt hat auf die Kollegin Sophie von der Tann und auch auf die anderen ausgezeichneten Kolleginnen, Katharina Willinger, Wohan Akut. Denn wir haben ja in der letzten Woche schon eine Diffamierungskampagne gesehen, wie sie uns allen gemeinsam nicht gut steht. Und da ist es gut, vielleicht auch zu so später Stunde mal die Temperatur wieder auf Raumtemperatur runterzukühlen und ein bisschen seriös darüber nachzudenken, was da passiert ist und ob wir so übereinander reden sollten.
Was ist denn da passiert aus Ihrer Sicht?
Sie haben ja gerade schon den Kontext dazu genannt. Es gab auch heute Abend eine Mahnwache vor der Tür, 80 Menschen, die Plakate hatten, die gegen die Kollegin Sophie von der Tann gerichtet waren. Und wir sehen, dass in der letzten Woche ein Unterschied stattgefunden hat zwischen einer berechtigten Kritik, der sich alle, die mit dem Nahen Osten zu tun haben, zu stellen haben, und dann einer, ja, eigentlich einer Diffamierung, wie man sie eigentlich nicht hinnehmen sollte. Wir haben in der letzten Zeit spezifisch gegen Sophie von der Tann gesehen, dass beispielsweise ein Reservesprecher der israelischen Armee sie das Gesicht vom neudeutschen Juden- und Israel-Hass genannt hat. Und das ist einfach etwas, das geeignet ist, sie verächtlich zu machen. Das ist substanzlos, das ist auch im Kern bösartig und das ist die Aussage einer Kriegspartei, das muss man sich einfach klar machen, gegen eine unabhängige Journalistin, die dann verstärkt durch Social Media und Bots eine Dimension annimmt, die wir nicht hinnehmen sollten, weil sie auf den Kern der Integrität einer unabhängigen Journalistin zielt und damit auch auf den Kern dessen, was wir hier feiern und zelebrieren zu Recht, nämlich Pressefreiheit und auch den Raum freier Presse zu verteidigen.
Aber die Solidarisierung war ja auch sehr stark mit ihr und ist es immer noch. Es gibt offene Briefe, viele unterstützende Stimmen, auch prominente Stimmen. War das heute Abend auch eine Art Solidaritätsveranstaltung für Sophie von der Tann?
Nein, es hatte natürlich Solidarität, natürlich spielt das eine Rolle an so einem Abend. Aber es ist auch wichtig, diesen Abend nicht in diesen Schatten von diesen haltlosen Diffamierungen zu stellen. Denn es geht ja um etwas anderes. Es geht ja letztlich mit diesen Diffamierungsversuchen darum, einen Fokus auf unabhängige Journalistinnen zu setzen und ihn damit von etwas anderem wegzunehmen. Das ist ja die Absurdität in diesem Zusammenhang. Kolleginnen und Kollegen solidarisieren sich mit ihr ja auch deshalb, weil sie wissen, wie schwierig es ist, aus diesem Kriegs- und Krisengebiet zu berichten. Wir warten immer noch darauf, dass überhaupt einmal unabhängige internationale Journalistinnen und Journalisten, Korrespondenten in den Gazastreifen reisen dürfen, um dort unabhängig und nicht beaufsichtigt von der israelischen Armee zu berichten. Es gibt seit Beginn dieses furchtbaren Krieges, dieser Auseinandersetzung, dieses Terrors, gab es über 200 Medienschaffende, die getötet wurden, auch von der israelischen Armee, die wir zählen, nicht alle während ihres Jobs, aber viele auch, teils gezielt. Und darüber sollten wir sprechen, wenn es um die Lage der Pressefreiheit geht und nicht um irgendwelche Befindlichkeiten von Regierungsvertretern, die Einzelheiten einer Journalistin nicht in Ordnung finden. Es ist eine Fokusverschiebung und ich bin froh, dass wir heute Abend auch nicht nur darüber gesprochen haben, sondern über das, was Korrespondentendasein ausmacht, mit Menschen vor Ort zu sprechen, Quellen zu erschließen. Die Kollegin Willinger im Iran, die schildert, wie kompliziert es überhaupt ist, zu arbeiten vor Ort, wenn man in Teheran beispielsweise permanent verfolgt wird, wenn man auch die lokalen Kolleginnen und Kollegen schützen muss, auf die man angewiesen ist, um überhaupt voranzukommen in der Arbeit. Und am Ziel steht immer, Menschen informieren zu können über das, was in der Welt los ist. Und das muss man dann, denke ich, auch wieder in den Fokus nehmen.
Aber unabhängig davon, dass Sie ja beschrieben haben, dass eben unabhängige Journalisten in Gaza gar nicht berichten konnten, weil es ja noch immer, auch nach der Waffenruhe, noch keinen Zugang gibt in diese Region, dass man vor Ort gar nicht recherchieren kann, mit den Menschen sprechen kann. Jetzt mal unabhängig davon, wenn Sie zurückschauen auf die deutsche Medienlandschaft, auf die deutsche Berichterstattung seit dem 7. Oktober. Das war ja schon durchaus ein Stresstest. Wir haben es ja erlebt. Es gab viele Debatten weit jenseits von Sophie von der Tann darüber, welche Perspektive da eingenommen werden konnte. Haben die Medien diesen Stresstest, die deutschen Medien den Stresstest nach dem 7. Oktober bestanden?
Wissen Sie, das ist gar nicht an mir, das zu beurteilen. Darüber kann in den Feuilletons gestritten und diskutiert werden. Und das wird es ja auch. Wer bin ich, um da ein Urteil zu fällen? Uns geht es darum, dafür zu sorgen und darauf aufmerksam zu machen als Reporter ohne Grenzen, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen und erhalten, in denen freie, unabhängige Presse möglich ist. Und das haben wir in Deutschland zum Glück. Wir sollten es uns bewahren. Wir sehen, wie es in anderen Ländern ist. Wir sehen in den USA, dass der erste Angriff auf die freie Gesellschaft immer der Presse dient. Und deswegen war es in dieser Woche für uns Journalistinnen und Journalisten schon auch interessant zu sehen, wie stark diese Personalisierung der Diffamierung, wie stark sie stattgefunden hat, aber wer sich daran beteiligt hat, aber auch wie beispielsweise in der FAZ dann im Prinzip eine Selbstklärung stattgefunden hat, als man miteinander, als es unterschiedliche Themenbeiträge gab und dann auch solche, die in Anführungsstrichen zur Ruhe, Einkehr, Vernunft gerufen haben. Ich fasse das mal in meinen Worten zusammen, um uns nicht auf einen solchen Weg
zu bringen. Aber es gibt ja Druck aus verschiedenen Richtungen zu verschiedenen Themen. Ich glaube, alle Journalistinnen und Journalisten kennen das, dass dieser Druck auch in Demokratien immer stärker wird. Sie haben es ja schon erwähnt, dass es da viele einzelne Interessengruppen gibt, die zunehmend Druck ausüben, auch Interessengruppen durchaus mit einer gewissen auch finanziellen Macht, zum Beispiel Tech-Milliardäre, aber auch Autokraten, Populisten. Ist der Druck größer geworden? Und davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, alles, was man sozusagen von Kolleginnen und Kollegen hört. Wie können Journalisten ihre Unabhängigkeit bewahren in so einem Umfeld?
Ja, ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, denn das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, Qualitätsjournalismus zu wahren, die Strukturen von Qualitätsjournalismus aufrechtzuerhalten, wenn wir eine Aufmerksamkeits- und Empörungsarithmetik haben, die im Prinzip permanent gegen angeht und auch sehr wirkmächtig ist. Das ist ja genau das, was wir dann in solchen Beispielen erleben. Und vielleicht darf ich einen persönlichen Gedanken mit Ihnen teilen, der mir jetzt heute Abend einfach klarer geworden ist, auch in dem Einspieler, den Sie gerade von Sophie von der Tann gebracht haben. Das ist wirklich eine junge Kollegin, die muss sich nichts vorwerfen lassen. Und sie hat dann beschrieben, wie so ein Zweifel, wie sie das trifft und wie so ein Selbstzweifel aufkommt. Und das ist vielleicht der Unterschied. Zweifel haben wir alle an unserer Arbeit. Der ist gesund, der soll geweckt werden, über den sollen wir sprechen und den dürfen wir auch gegenseitig in uns wecken und uns kritisieren. Aber wenn wir beginnen, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir den Selbstzweifel sozusagen in extenso führen, wenn wir uns nur noch angreifen und es auch keinen Raum mehr gibt, einmal kurz innezuhalten und zu sagen, stopp, was tun wir hier eigentlich? Dann gehen wir in den Bereich, wo unser Selbstzweifel geweckt wird, der dem Journalismus an sich gut tut. Ich glaube, das war auch der Moment, den viele Kolleginnen und Kollegen diese Woche gespürt haben, zu merken, jetzt müssen wir wieder ein bisschen runterkommen. Jetzt wollen wir mal über sozusagen unsere Zusammenarbeit, unseren Umgang auch in der Branche miteinander reden, war jedenfalls mein Gefühl. Und wenn ich das nochmal sagen darf, es lenkt davon ab, welche tatsächlichen Probleme es gibt im Hinblick auf die Pressefreiheit, gibt es ganz andere Themen. Und die sind interessanterweise, wenn ich diesen Zusammenhang nochmal herstellen darf, ja doch eher da zu finden bei einigen derjenigen, die diese Empörungswelle hier möglicherweise sogar gezielt ausgelöst haben. Und damit meine ich Vertreter der Armee, auch Diplomaten, die hier gezielt Journalistinnen angreifen. Muss einfach nicht sein, sollte man lassen.
Sagt Martin Kaul, er ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Die Organisation hat einen Sonderpreis bekommen heute beim Hans-Joachim Friedrichs Preis in Köln. Den Hauptpreis hat unter anderem bekommen Sophie von der Tann, ARD-Kollegin, die aus Nahost berichtet. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Kaul, und viele Grüße.
Danke auch.
Und feiern Sie noch Ihren Preis.
Ja, vielen Dank. Ja.
Und wir bleiben auch noch weiter in der Region und kommen zu einer der erfolgreichsten Theaterautorinnen und Regisseurinnen hierzulande, die seit Jahren in Deutschland arbeitet, nämlich Yael Ronen, bekannt geworden mit Stücken wie The Situation oder Slippery Slow Bucket List. Und heute Abend lang erwartet ihr neues Stück in der Schaubühne in Berlin mit dem schönen Titel Sabotage mit Dimitri Schad in der Hauptrolle. André Mumort kommt aus dieser Sabotage. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein neues Stück über einen jüdischen Künstler in Berlin, der über Gaza sprechen muss. Was ist das für eine Figur?
Ja, das ist eine von Dimitri Schad ganz wunderbar gespielte komödiantische Figur, die genau in die Probleme unserer Gegenwart auch hineinreicht. Es ist ein Jude, der in Berlin lebt und der Dokumentarfilmer ist und seit dem 7. Oktober und dem Gaza-Konflikt eigentlich nichts mehr gemacht hat, der in eine Depression verfallen ist, der sich nur noch mit sich selbst beschäftigt hat, beziehungsweise mit seiner Steißbein-Fistel-Operation, was er dann sehr schön sagt, er musste seinen eigenen Arsch retten. Das ist eine dieser Pointen von Yael Ronen. Und der jetzt aber feststellt, er kann nicht mehr schweigen und er hat das Gefühl, er muss sich zu dem Gaza-Konflikt äußern und er muss sich kritisch äußern und er möchte einen Dokumentarfilm machen über den israelischen Naturwissenschaftler und Philosophen Yeshayahu Leibowitz, den es auch tatsächlich gegeben hat und der schon in den 60er Jahren davor gewarnt hat, dass Israel sich zu einem faschistischen Staat entwickeln könnte. Und das findet aber seine Ehefrau, gespielt von Caroline Haupt, überhaupt nicht lustig, weil die möchte gerne Chefin der Berliner Charité werden. Sie ist Neurologin und hat das Gefühl, wenn ihr Mann plötzlich einen Shitstorm bekommt und als Antisemit womöglich bezeichnet wird, dann wird das sich auch auf ihre Karriere negativ auswirken. Das ist das Grundproblem dieser Geschichte.
Ich hatte schon befürchtet, dass der Nahostkonflikt tatsächlich auch diese Ehe offenbar in eine Prüfung begibt.
Tut er in gewisser Weise durchaus.
Ja. Weil da geht es ja um Loyalitäten, auch um Prioritäten vielleicht. Aber diese Figur, von der Sie sprechen, dieser jüdische Künstler, Sie haben auch eine Szene mitgebracht, wo er sich ein bisschen selber, glaube ich, charakterisiert. Ne? Dimitri Schad haben wir hier.
Man, es ist so lächerlich, oder? Ich bin aus Israel weggezogen, da war ich 4 Jahre alt. Aber Israel ist wie so ein Abo in einem Fitnessstudio, das du einfach nicht kündigen kannst. Es erneuert sich einfach immer wieder, egal ob du hingehst oder nicht. Israel erhebt einen Anspruch auf mich, obwohl ich dem überhaupt nie zugestimmt habe. Israel sagt, du bist Israel. weil es behauptet, alle Juden zu repräsentieren. Deutschland sagt, du bist Israel, Antisemiten sagen, du bist Israel, dann bin ich also Israel. Und in der Logik stimmt das schon. Wenn ich dann Israel kritisiere, dann kritisiere ich mich selbst. Und wenn ich mich selbst kritisiere, dann bin ich ein antisemitischer, mich selbst hassender Jude.
Wie entwickelt sich das weiter?
Ja, das führt eben zu einer großen Beziehungskrise und auch zu einer großen Krise mit seiner Therapeutin Eva Meckbach spielt. Die ist auch die ganze Zeit auf dieser Bühne von Magda Willi mit präsent. Das ist so eine Mischung eben aus Wohnzimmer und Therapiezimmer, weil da Privatleben, Weltpolitik und Therapie wirklich die ganze Zeit ineinander übergehen.
Und alle drei immer auf der Bühne?
Und alle fast immer auf der Bühne. Ja. Da kommt noch jemand hinzu, der den blinden Fleck versinnbildlicht. Denn es geht auch ein bisschen um den blinden Fleck, den wir Deutschen haben, weil wir so offenbar fixiert sind auf die Holocaust-Bewältigung, dass wir große Katastrophen und Menschenrechtsverletzungen in anderen Kontexten wie in Gaza offenbar nicht mehr sehen. Das ist dieser blinde Fleck. Und dann gibt es noch eine Figur, die bekommt einen Schlaganfall auf der Bühne und hat dann tatsächlich einen blinden Fleck im Sichtfeld, sieht da dann aber immer einen Jesus, der hinter ihm herläuft und ihn mit dem Handy filmt. Und so wird es immer alles in so eine komödiantische Boulevardkomödiensituation überführt. Wir reden also über gewissermaßen die ernsten politischen Fragen unserer Gegenwart, aber mit einer liebenswürdigen, kuscheligen, humoristischen Grundhaltung, wozu natürlich vor allen Dingen der fabelhafte Dimitri Schad beiträgt, weil der kann das natürlich. Der redet die ganze Zeit selbstmitleidig über sich, hat aber auch sehr ernste Dinge zu sagen und macht das alles mit Charme und mit der Komik, die er eben auch so wunderbar beherrscht, auch wenn man sagen muss, dass es dann irgendwann auch wirklich sehr arg überzogen wird mit der Komödie. Also da gibt es dann schon sehr klamaukige Momente, wo ich gedacht habe, jetzt geht dieses eigentlich ganz feine Gleichgewicht, was Yael Ron ja sehr gut beherrscht, doch auch ein bisschen verloren.
Wollen wir spoilern oder lassen wir es offen?
Ich glaube, man muss schon ein bisschen auf die Pointe des Abends
hinweisen. Ja, weil Sie sagen überzogen, an solchen Stellen. Weil man hatte das Gefühl ein bisschen, also klar, man kann ja, glaube ich, über sehr viele Dinge lachen und vielleicht auch eine neue Form der Leichtigkeit finden mit diesem so schweren und schwergewichtigen Thema, was ja nun wirklich sozusagen viele, viele Emotionen auslöst, viel Streit auslöst. Ich habe schon gesagt, also auch in den privatesten Beziehungen, ne? In diesem Fall ist es so, und wir kennen es ja, glaube ich, alle auch aus unserem Alltag, einmal das Thema Nahost erwähnt irgendwo am Küchentisch und schon gehen die Debatten los.
Genau, und das betrifft die Figuren hier auf der Bühne und sie dürfen sich aber sozusagen auf eine leichte Weise damit auseinandersetzen und auch das Publikum, ich hatte das Gefühl, es ist so ein Trostpflaster für uns alle, was da heute Abend aufgeführt wurde.
Therapiestunde auch ein bisschen?
Auch eine Therapiestunde für uns, aber die Pointe daran ist, dass es eben auch in dieser künstlerischen Selbstbespiegelung aufgeht. Also da geht es um einen Künstler, der sich mit sich selbst auseinandersetzt. An diesem Abend geht es nicht wirklich um Gaza, sondern es geht um die Frage, was wollen Künstler, Intellektuelle, wie können die sich überhaupt darauf moralisch einlassen?
Die Kulturwelt wurde ja schon erschüttert von diesem Nahostkonflikt.
Absolut.
Das erleben wir nun schon seit mindestens zwei, drei Jahren eigentlich.
Total. Ja. Aber es ist dann tatsächlich die Pointe des Abends, dass dieser Film gedreht wird, die Ehe ist kaputt und der Film findet eigentlich überhaupt keine große Resonanz. Es gibt das große Drama nicht, was diese Figur auch die ganze Zeit erwartet hat. Der hat sich schon Anwälte besorgt und rechnet mit dem Shitstorm und am Ende stellt sich dann zumindest an diesem Abend heraus, die Künstlerinnen und Künstler nehmen sich selbst vielleicht ein bisschen zu wichtig in ihrer großen moralischen Selbstinfragestellung. Die eigentliche Katastrophe, die da stattfindet, wird davon nicht beeinflusst und die ist immer noch da. Die wird an diesem Abend an der Schaubühne sehr weit in den Hintergrund gerückt, neben dieser Art von Woody Allen'scher Charakterkomik, die da stattfindet.
Dauer getextet.
Ein ständiges Gerede zwischen Selbstmitleid und tiefen Erkenntnissen und eben auch einigen wirklich sehr, sehr amüsanten und witzigen Szenen, gerade auch in diesen völlig aus dem Ruder laufenden Therapiegesprächen. Das ist schön gemacht als Komödie. Mir hat dann allerdings doch ein kleines bisschen die Ernsthaftigkeit an einigen Stellen gefehlt oder doch so ein Moment, wo es für uns als Publikum vielleicht doch auch ein bisschen schwieriger geworden wäre. Wie gesagt, man kann sich sehr zurücklehnen. Es tut mal gut, über dieses schwierige Thema auf so eine leichte Weise sich damit auseinandersetzen zu können, auch unterhalten zu werden damit. Das hat auch mir sehr gut getan, aber so ein kleines bisschen hatte ich das Gefühl, ein bisschen mehr an die wunden Punkte auch von uns als Zuschauerinnen und Zuschauer hätte man daran gehen können.
Ich habe mich gerade gefragt, wo eigentlich die Sabotage ist, weil der Titel ist natürlich sehr plakativ.
Habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Figuren sabotieren sich vor allen Dingen selbst. Also weil sie sich selbst im Wege stehen, auch zu sagen, wir können können dieses Problem jetzt nicht lösen und ich muss auch als deutscher Jude in Berlin auch nicht das ganze Problem auf mich beziehen. Ich muss nicht das Problem lösen für meine Freunde und Bekannten, die das offenbar von mir erwarten. Aber es wird eben auch gezeigt, es ist nicht mehr so einfach für diesen jüdischen Mann, einfach sich als Jude in Berlin zu erkennen zu geben. Also diese ernsteren Themen werden angesprochen, sie sind die ganze Zeit präsent. Sie werden uns eben nur als leichte Komödie schmackhaft gemacht.
André Momot über das neue Stück von Yael Ronen an der Schaubühne in Berlin. Sabotage, so heißt es, mit Dimitri Schad in der Hauptrolle. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die Angèle Chevalier.
Die Figur Miss Moneypenny aus den James-Bond-Filmen lässt sich rechtlich nicht schützen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Den Grund für die Klage hatte ein Unternehmen geliefert, das unter dem Namen Miss Moneypenny Sekretariatsdienstleistungen anbietet. Die Firma bekam nun Recht, denn die Figur der Sekretärin aus den Bond-Filmen genießt laut BGH keinen Werktitelschutz. Alena Lackmöller.
Eigentlich kommt der nur Filmen, Musikstücken oder vergleichbaren Werken zu. Er soll verhindern, dass diese verwechselt werden und Dritte den guten Ruf eines Titels ausnutzen. In einigen Fällen werden auch Figuren geschützt. Pippi Langstrumpf oder Obelix zum Beispiel, wenn man die auch komplett losgelöst von Kinderbüchern und Comics immer wieder erkennt. Bei Miss Moneypenny sei das nicht der Fall, so das oberste deutsche Zivilgericht. Moneypenny werde von unterschiedlichen Schauspielerinnen verkörpert und habe auch keine unverwechselbare Persönlichkeit.
Das Bündnis Hashtag München ist Kultur hat sich besorgt über die jüngsten Sparvorhaben der bayerischen Landeshauptstadt im Kulturbereich für 2026 geäußert. Zwar begrüße die Vereinigung von Münchner Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen das Vorhaben des Kulturausschusses zur Gründung eines Kulturbeirats. Die geplanten Sparbeschlüsse würden jedoch eine Zäsur in der Kulturlandschaft Münchens markieren, hieß es in einer Pressemitteilung des Bündnisses. Für die Kunst- und Kulturlandschaft der Stadt beginnen demnach entscheidende Jahre, in denen sich zeigt, ob München sein kulturelles Profil bewahren kann oder unwiederbringlich verlieren wird. Für das Jahr 2026 sei eine Kürzung des Kulturetats um 18 Millionen Euro vorgesehen, was ca. 7% des gesamten Kulturhaushalts entspricht. Die Familie des seit 5 Jahren in Hongkong inhaftierten Demokratieaktivisten und Medienunternehmers Jimmy Lai hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des 77-Jährigen geäußert. Der an Diabetes erkrankte Lai werde ohne Klimaanlage in einer Einzelzelle festgehalten, sagten Lais Kinder der Nachrichtenagentur AFP. Ihr Vater sei deutlich abgemagert und geschwächt. Inzwischen habe sich sein Zustand deutlich verschlechtert. Lai ist einer der bekanntesten Aktivisten der Hongkonger Demokratiebewegung, die inzwischen allerdings durch den Druck der Behörden fast zum Erliegen gebracht wurde. Der Gründer der Zeitung Apple Daily sitzt seit 2020 in Haft. Ihm werden im Zusammenhang mit den prodemokratischen Protesten in Hongkong Aufruhr und Kollaboration mit ausländischen Kräften vorgeworfen. Im Verfahren zum Tod des Friends-Darstellers Matthew Perry durch die Droge Ketamin ist sein ehemaliger Arzt zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Er ist einer von insgesamt 5 Beschuldigten. Sie alle hatten zugegeben, an der Versorgung des Schauspielers mit Drogen beteiligt gewesen zu sein. Perry war vor gut 2 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Ketamin wird von Ärzten als Anästhetikum, also als Schmerz- und Narkosemittel und auch zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Perry war in den 90er Jahren durch seine Rolle als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie Friends berühmt geworden.
Gilles Chevalier mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Es ist Deutschlands teuerste Kultursanierung und auch die längste bisher. Ist aber auch ein großes Projekt, muss man schon zugeben. Das Pergamon-Museum auf der Berliner Museumsinsel, seit vielen Jahren geschlossen. Es wird saniert, aber nicht nur das, es wird auch umgebaut, deutlich umgebaut. Und um das Warten auf die Neueröffnung etwas zu verkürzen, so könnte man es vielleicht als Motiv beschreiben, haben heute die Verantwortlichen ins Museum geladen, um den letzten Bauabschnitt einzuläuten. In einem guten Jahr, Anfang 27, soll zumindest ein wichtiger Teil des Museums dann wieder offen sein. Sebastian Engelbrecht war für uns dabei.
Der Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten. Er erscheint wieder in klaren Konturen und in hellem Licht. Er ist zu sehen auf dem Relief des Pergamonaltars, den der deutsche Archäologe Karl Humann Ende des 19. Jahrhunderts im westlichen Kleinasien ausgrub. Die Bauarbeiten an dem berühmtesten Museum Berlins begannen 2013. Viele Ausstellungsstücke wurden restauriert. Der Bau von 1930 wurde modernisiert. Die Ausstellung soll künftig neu präsentiert werden. Sogenannte Ergänzungsbauten sollen das Museum komplett machen. Im Frühjahr 2027 will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Museum wieder öffnen. Zumindest der erste Bauabschnitt soll dann abgeschlossen sein. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer frohlockt beim Ausstellungsrundgang.
Es wird ein Haus der Sensationen und wir erwarten in den kommenden Jahren hier nicht Hunderttausende, wir erwarten Millionen von Besuchern, weil es ja etwas sein soll, das eine weltumspannende Bedeutung hat.
Weimar nennt das Pergamonmuseum eine Schatztruhe. Ihre Renovierung kostet den Staat in insgesamt 24 Jahren Bauzeit am Ende 1,2 Milliarden Euro. Charakteristisch für das Museum seien die Tageslichtdecken und die hellen blaugrauen Wände, sagt Moritz Taschner von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Der museale Innenraum, der wandelt sich hier sozusagen zu einem antiken Außenraum. Das ist ein ganz toller Effekt, zu dem natürlich auch die Wandfarbe beiträgt. Wir haben hier die Wandfarbe von 1930 wiederhergestellt. Dieses Blaugrau, das suggeriert natürlich den Himmel, den freien Blick. Und damit treten auch die Wände letztlich, die ja eigentlich ihre raumbegrenzende Funktion haben, aber in den Hintergrund.
So scheint es, als stünde der 36 Meter breite Altar von Pergamon, errichtet im 2. Jahrhundert vor Christus, im Freien. Die Werkgemeinschaft Pergamon stellt sich der Aufgabe, geführt von dem Berliner Architekten Jan Kleihus. Dieser verwirklicht einen Entwurf seines Kölner Kollegen Oswald Matthias Ungers, der 2007 starb. Mit Ungers sei er sich einig, so Kleihus.
Das Wahre, Architektur, Kunst und Nutzen miteinander verbindet, indem sie Räume schafft, die nicht nur funktional, sondern auch schön, anregend und bereichernd sind.
Der Raum, der neu entstanden ist, wirkt allerdings eher zweckmäßig. Der neue Eingangspavillon, genannt Tempietto, gehorcht allein der modernen Formensprache und verzichtet auf klassizistische Formen, wie sie sonst typisch sind für die ganze Museumsinsel, auch für das Pergamonmuseum. Ein Stilbruch? Nein, meint Architekt Kleihus.
Das ist kein Stilbruch. Wir beziehen uns ganz klar erstmal auf die Grundordnung der beiden Flügel, Nordflügel und Südflügel. Und wir übernehmen die gleiche Materialität. Also das Material, was Sie hier haben, ist genau das gleiche Material, was Sie bei dem Bestandsbau haben. Es ist nur eine Umsetzung, letztendlich eine zeitgenössische Architektur.
Doppelt so viel Fläche wird künftig für das Museum für islamische Kunst vorhanden sein, das von Anbeginn zum Pergamonmuseum dazugehörte. Allerdings zieht es vom Obergeschoss des Südflügels in den Nordflügel, ein gewagtes logistisches Unternehmen. Die gewaltige Fassade des Kalifenpalastes von Al-Mshatta aus dem 8. Jahrhundert, ursprünglich aus dem heutigen Jordanien, zog also auch um. Sie musste dafür in 527 Steinblöcke zerlegt werden. Das Besondere am Pergamonmuseum besteht nicht nur in der schieren Größe der verschiedenen Tempelanlagen, die es präsentiert. Schon 1927 entschied der preußische Kulturminister, die islamischen Kulturen in ein Antikenmuseum zu integrieren. Über so viel Weitsicht staunt bis heute Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Und man muss dazu sagen, dass die antiken Architekturen im Haus aus dem Nahen Osten stammen, beziehungsweise dem östlichen Mittelmeerraum. Und dass dann quasi aus diesem Nachlass der spätantiken östlichen Mittelmeerwelt und auch Mesopotamiens sich islamische Kulturen entwickelt haben. Das zeigt einfach wieder, Kulturen entstehen nie in Isolierung. Sie stehen immer, indem sie aufeinander reagieren oder in transkulturellen Prozessen.
Manche finden an diesem Tag nicht ganz so komplizierte Worte, um dieses Museum zu würdigen. Zum Beispiel Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der freut sich einfach über die Rückkehr des Weltstars unter den deutschen Museen.
Das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Sebastian Engelbrecht über zumindest die Teilwiedereröffnung im übernächsten Jahr. Best of? Passt diese Idee eigentlich überhaupt in die Kunstwelt? Jedes Jahr jedenfalls veröffentlichen diverse Kunstzeitschriften ihre Best-of-Listen. Wer ist die wichtigste Künstlerin, die einflussreichste, die bedeutendste, was auch immer das Kriterium ist? Wer gewinnt, wer verliert? Manchmal sind es bekannte Namen, die ganz oben stehen, Gerhard Richter ganz oft. Manchmal sind es Namen, die vielen nicht gleich was sagen. Zum Beispiel Ibrahim Mahama. Vielleicht ändert sich das jetzt, weil die renommierte britische Kunstzeitschrift Art Review ihn auf die 1 gesetzt hat, ihrer Liste der Power 100. Kunstkritiker Carsten Probst, wer ist der Ibrahim Mahama?
Ich kannte ehrlicherweise einige seiner Arbeiten, zum Beispiel die mit den Jutesäcken überzogenen Torhäuser in Kassel während der Documenta 2017. Das fand ich auch sehr schön, aber ich muss ehrlicherweise sagen, erst mal nachschauen, um den Namen und die Arbeiten zusammenzubringen. Aber dann hat's geklickt.
Und wird dann klarer beim näheren Betrachten seines Werkes, dass er zumindest für Art Review aus Großbritannien im Moment der einflussreichste Künstler der Welt ist?
Also mir wäre er jetzt nicht als die Top-Position eingefallen, aber wenn man sich jetzt ein wenig die Begründung des Magazins anschaut, die also für diese Top-Position gegeben wird, dann kann ich mir zumindest vorstellen, warum manche Kritikerinnen und Kritiker ihn hochschätzen. Also Mahama steht für eine aktuelle Tendenz im internationalen Kunstbetrieb, die sich so mit alternativen Ausstellungs- und Organisationsformaten beschäftigt, sich unabhängig machen will vom westlichen Kunstbetrieb, eigene Ausstellungsorte schafft. Also Mahamas Werk thematisiert selber immer Wirtschaftskreisläufe, Rohstoffgewinnung, Ausbeutungszyklen und so weiter. Und er hat eben auch selber schon Bildungs- und Kunstinstitutionen gegründet und in den letzten Jahren auch seine Verkaufserlöse in Einrichtungen in seiner Heimatstadt in Ghana investiert. Das alles ist als Strategie jetzt von Künstlern nicht neu, aber eben es setzt sich zunehmend auch im internationalen Maßstab jetzt durch. Und es ist kennzeichnend, dass jetzt bei dieser Power 100-Liste in diesem Jahr auf den vorderen Plätzen relativ viele von solchen KünstlerInnen mit eigenen Netzwerkorganisationen auftauchen. Zum Beispiel Wael Shorgi aus Ägypten hat eine Kunstmesse mitbegründet. Der singapurische Künstler Ho Tsun Yen, der jetzt gerade in Hamburg bald ausgestellt wird, kuratiert eine Biennale, hat ein eigenes Recherchenetzwerk gegründet. Mark Bradford hat ein Residence-Programm für Künstler gegründet, ebenso Yinka Shonibare. Dann gibt es Tears the Gates, auch mit so einer großen Community. Also das scheint mir dieses Jahr ein Schwerpunkt zu sein. Und wenn es da in dieser Gruppe von 30 Fachleuten, die anonym für Power 100 ihr Votum abgeben, und wenn es darunter dann eben einige gibt, die die afrikanischen Auswahlkriterien für den Kunstbetrieb stärken wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass der Name Ibrahim Mahama da vorne landet.
Und dann schaut man ein bisschen weiter auf dieser Liste, dann tauchen dann schon wieder, ich sag mal, eher westlichere Künstler auf, die vielleicht zumindest hier aus unserer europäischen, westlichen Sicht, wenn man das mal so verallgemeinern darf, etwas bekannter sein dürfen. Wolfgang Tillmanns zum Beispiel, auf Rang 10 der Fotograf, die Künstlerin Hito Steil, Marina Abramović, natürlich die berühmte Performance-Künstlerin auf dem Platz 28, Miuccia Prada als Kunstsammlerin, außerdem Hauser und Wirth, die Galerie, David Zwirner, auch natürlich große Galeristennamen. Ist das am Ende letztlich sogar eine sehr gute und eine ganz reale Mischung?
Also es ist keine kunstsoziologische Studie, würde ich erst mal sagen. Es ist ein Meinungsbild, wie es inzwischen ja sehr viele Zeitschriften am Jahresende oder Jahresanfang auch anbieten. Natürlich vor allem erstmal, um ihren eigenen großartigen Durchblick zu demonstrieren, den sie durch das unübersichtliche Kunstgeschehen ja immer vorgeben haben zu müssen. Bei Art Review finde ich interessant, das ist ja doch ein ziemlich traditionelles Kunstmagazin. Das gibt's ja, glaube ich, schon über 70 Jahre. Und das bespricht ja im Jahr hunderte Ausstellungen. Da liegt es vielleicht sogar in der Redaktion nahe, jedes Jahr im Dezember mal bei 30 Leuten herumzufragen, na, was fandet ihr denn jetzt eigentlich am besten? Aber speziell bei der Power 100-Liste gibt es eben auch schon ein Vorbild aus der US-Unterhaltungsindustrie. Das wurde 10 Jahre vorher gegründet, nämlich eine Power 100-Liste, wo Kassenerfolge etwa von Hollywood-Filmen oder Autoritäten aus dem Showbusiness gerankt werden. Und man sagt, dass diese Entertainment Power 100 tatsächlich auch Einfluss hat, zum Beispiel für Vorentscheide bei Oscars oder bei Realisationen von Projekten. Das gibt es bei der Power 100-Liste für den Kunstbereich, glaube ich, nicht. Schon deshalb, weil dieser ganze Starrummel und so im Kunstbereich eher skeptisch gesehen wird.
Man fragt sich generell natürlich in Künstler- und Künstlerinnen-Rankings oder Galeristen sind ja auch dabei oder Kuratoren, Kuratorinnen ja zum Teil, die immer wieder ja auch von anderen Zeitschriften herauskommen, in Deutschland zum Beispiel von Monopol, darüber haben wir auch berichtet, aber auch von vielen anderen Kunstzeitschriften in der Welt. Welche Bedeutung haben diese Rankings eigentlich überhaupt?
Ich finde, das kommt sehr stark auf die Methode an. Ne? Also Sie haben jetzt erwähnt, in Deutschland kennen wir wahrscheinlich am ehesten so das Ranking von Monopol oder von der Zeitschrift Kapital. Ich glaube, von Kapital wird das ganze Jahr angeblich die internationale Kunstberichterstattung gescannt. Wer wird da besonders oft erwähnt? Welche Ausstellungen werden positiv besprochen? Da landet seit Jahr und Tag Gerhard Richter auf der Nummer 1, was ich in dieser Permanenz schon mal eher als fragwürdig ansehen würde.
Und vielleicht, weil seine Werke so teuer sind, so immens teuer.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist das das einzige Kriterium, aber es zieht dann eben auch merkwürdigerweise so eine komische Kriterienbildung nach sich. Was teuer ist, muss auch irgendwie gut sein. Und das kann ja nun nicht das einzige Kriterium sein. Monopol fragt meines Wissens in der eigenen Redaktion und bei Stammautoren und Autoren herum. Da landet Gerhard Richter dieses Jahr auch auf Platz 1, aber eben nicht jedes Jahr. Tatsächlich sieht man in diesen Rankings, finde ich vor allem, dass es immer ziemlich schwammige Kriterien sind, um die es geht. Und wie wichtig zum Beispiel der Markterfolg ist, bei Ibrahim Mahama ist eigentlich klar, dass es kein Künstler ist, der sich über den Markt stark definiert. Bei Gerhard Richter, der ist der Inbegriff des Marktlieblings, von dem sogar die Abfälle aus der Mülltonne geklaut werden, um sie noch zu Geld zu machen. Also was sagt das schon aus? Ist die Präsenz in den Medien sehr wichtig? Auch eigentlich zweischneidig. Man kann da ja auch nicht unbedingt auf Qualität schließen, unbedingt. Echte Kriterien für Kunst und Einfluss im Kunstbereich, das ist wirklich unglaublich schwer heute festzumachen. Und deswegen sind solche Listen, finde ich, auch interessant, weil sie zeigen, aha, einige Leute, die sich heute mit Kunst beschäftigen, denken anscheinend, dass das irgendwie wichtig sein soll. Und das ist natürlich ein Spiegel der Zeit.
Carsten Probst, unser Kunstkritiker, aus aktuellem Anlass über die Bedeutung von Kunstrankings. Was schenkt man zu Weihnachten? Eins geht immer, Bücher.
Adventskalender. Mein Name ist Lara Sielmann. Ich bin Redakteurin bei der Lesart und Autorin sowie Rezensentin hier beim Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr von der palästinensischen Autorin Adania Shibli den Roman Eine Nebensache, der bereits 2022 in einer wirklich tollen Übersetzung erschienen ist. Die Autorin erzählt die Geschichte einer jungen Palästinenserin aus Ramallah, die sich circa 50 Jahre später auf die Spurensuche eines jungen, ebenfalls palästinensischen Beduinenmädchen begibt, das 1949 von israelischen Soldaten missbraucht und ermordet wurde. Wir begleiten diese junge Palästinenserin auf einer Art Roadtrip durch Palästina, wo sie sich eigentlich qua ihres Status nicht frei bewegen kann unter der israelischen Besatzung. Und so leiht sich die Protagonistin kurzerhand von einer israelischen Kollegin ihren Pass, um die Grenzposten illegalerweise passieren zu können. Die Erzählung spielt einmal in der Vergangenheit aus der Sicht der israelischen Soldaten 1949 und in einer Gegenwartsebene aus der Sicht der jungen Palästinenserin, die selbst nur zufällig auf diese Geschichte stößt und als Nebensache dann feststellt, dass dieses Mädchen genau 25 Jahre vor ihrer eigenen Geburt von den israelischen Soldaten ermordet wurde. Ein kurzes und im Ton nüchtern klares Buch, in dem doch unter jedem Satz eine hohe Spannung, Erschütterung, ja geradezu Dringlichkeit steckt, Lebensrealitäten erfahrbar zu machen, von denen wir hier selten auch lesen. Eine Nebensache ist deshalb für mich das perfekte Buch für meine beiden Patentanten, die sehr gerne lesen, sehr gerne Neues entdecken und auch immer kennenlernen möchten. Und da es nach wie vor einfach sehr wenig übersetzte Literatur von palästinensischen AutorInnen oder Literatur aus Palästina gibt, öffnet dieses Buch ein Fenster in palästinensisches Leben in Palästina.
Und wir schauen in die Feuilletons vom 5. Dezember. Das tut Hans von Trotha.
Wird KI jemals sicher sein, fragt die Süddeutsche. Noch in der Überschrift nimmt uns Michael Mohrstedt alle Hoffnung. Jede Vorsichtsmaßnahme lädt Hacker dazu ein, sie auszuhebeln, meint er, und will, dass wir verstehen, warum das Netz auch weiterhin das Schlechteste auf uns niederregnen lassen wird. Zur Einstimmung zitiert er, was wir von Elon Musks persönlicher KI Grok lernen, wenn wir sie nach den Qualitäten ihres Chefs fragen. Elon Musk würde Mike Tyson in einem Boxkampf besiegen. Elon Musk ist fitter als jeder noch so durchtrainierte Spitzensportler und, ach ja, mindestens ebenso intelligent wie die historischen Genies Leonardo da Vinci oder Isaac Newton. Musk sei, so trägt die KI im sachlich nüchternen Ton vor, im Übrigen auch ein besseres Rollenmodell für die Menschheit als Jesus. Vor die Wahl gestellt, entweder sämtliche Kinder der Welt vor dem Tod zu retten oder Elon Musk, die KI würde... Man ahnt den Ausgang dieses Gedankenspiels. Mit der Bemerkung, fast möchte man Mitleid mit dem Bot zeigen, führt der Mensch Michael Morstedt performativ ins Feld, was ihn von Grok oder ChatGPT unterscheidet. Dass Algorithmen neutral sind, ist ein längst widerlegter Mythos, erinnert uns Michael Morstedt. Jedes große KI-System spiegelt die Weltanschauung seines Schöpfers wider und... Auf die eine oder andere Weise wird man Bots immer dazu bringen können, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Katharina Schmitz hat davor keine Angst. Im Freitag erzählt sie von ihrem Leben mit Chatty, davon, was passiert, wenn die geduldigste Gesprächspartnerin eine KI ist. Sie erkundet die Intimität dieser Begegnung mit Erfolg, wie sie meint. Interessanterweise beginnt auch diese Erkundung mit der zutiefst menschlichen Kategorie des Mitleids. Allerdings nicht mit der KI, sondern mit deren Nutzerin. Es klingt vielleicht bemitleidenswert, weil ich eine alleinstehende 50-something mit halbwüchsigen Söhnen und zwei ausgewachsenen Katzen bin, aber, gibt Katharina Schmitz zu, die künstliche Intelligenz ist für mich in kurzer Zeit zu einem universellen Ansprechpartner geworden. Um zu insistieren, ich brauche kein Mitleid für meine Deep Talks mit der KI. Sie zitiert den Medientheoretiker Roberto Simanowski, der eine Mathematisierung der Kommunikation problematisiert. Er sagt, der KI fehle Zweifel, die Erfahrung eines gelebten Lebens. Sie liefere ohne Zögern das, was die Mehrheit denkt, was sie beliebt, aber auch autoritär machen könne. Zugleich fehle ihr jede innere Überzeugung. Das sagt er in einem Interview mit ChatGPT. Jonas Warmko schürt in der Taz ganz andere Hoffnungen. Spätestens, wenn die EntwicklerInnen künstlicher Intelligenz vor ihrem eigenen Produkt warnen, sollte man aufhorchen. In einem offenen Brief fordern über 1000 Amazon-Beschäftigte ihren Arbeitgeber zu einem radikalen Kurswechsel in der KI-Entwicklung auf. Es sind diejenigen, die für Amazon künstliche Intelligenz entwickeln, trainieren und nutzen. Wir sind überzeugt, dass die überstürzte Entwicklung von KI um jeden Preis immensen Schaden an unserer Demokratie, unseren Jobs und unserer Erde anrichten werden, schreiben die VerfasserInnen des Briefs. Das sei bemerkenswert, weil diese nicht nur persönlich vom Einsatz der Technologie betroffen sind, sondern auch an ihrer Entwicklung mitwirken. Dieses Aufbegehren aus den eigenen Reihen vergleicht Jonas Warmko mit den sogenannten Ladisten, Handwerkern, die Anfang des 19. Jahrhunderts in England Baumwollspinnereien angriffen. Indem sie die industriellen Webstühle zerstörten, erklärt er, wehrten sie sich gegen die Herabwertung ihrer Arbeit von fachkundigem Handwerk zur austauschbaren Fabriktätigkeit. Sie verstanden die soziale und politische Dimension des technischen Fortschritts. Wichtiger noch, sie wagten es, dessen Unausweichlichkeit in Frage zu stellen. Benannt wurden die Ladisten nach ihrem Anführer, einem gewissen Ned Ludd. Dabei war der bloße Fiktion. So ganz klar war eben auch früher schon nicht, was von dem, was uns von wem auch immer so alles gesagt wird, wir glauben sollten und was vielleicht besser doch auch nicht.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 5. Dezember. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, unter anderem auch in der DLF-App.